Die politischen Synapsen schalten nicht so, wie sie bei einem Kanzler und einem Parteivorsitzenden schalten müssen.
Der Rücktritt von Jens Spahn sollte Ruhe in die CDU bringen. Stattdessen löste er ein Personalkarussell aus, das Friedrich Merz massiv unter Druck gesetzt hat. Nach einer turbulenten Woche hat sich die Unionsfraktion nun ausgesprochen und Thorsten Frey zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Zum offenen Bruch mit dem Kanzler kam es nicht, doch der Streit um Verkehrsminister Patrick Schnieder, verletzte Landesverbände und ungewöhnlich deutliche Kritik aus den eigenen Reihen, die wirken nach. Friedrich Merz verliert gleich an mehreren Fronten an Autorität. Und das ausgerechnet wenige Wochen vor wichtigen Landtagswahlen, bei denen der Union vor allem im Osten schwere Niederlagen drohen. Hat Merz den Aufruhr wirklich beendet oder nur vertagt? Wie tief reicht die Krise der CDU? Und welche Folgen hat das Personalchaos für die anstehenden Wahlen? Darüber wollen wir heute mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach sprechen. Sie ist uns heute zugeschaltet. Hallo, Frau Reuschenbach.
Hallo, freue mich über die Einladung. Vielen Dank.
Und dieses Mal sitzt wieder der T-Online-Politikchef Christoph Schwennicke neben mir. Hallo, Christoph.
Hallo, Nicole. Hallo, Frau Reuschenbach.
Ich bin Nicole Fuchs-Wiecher. Starten wir rein in diese neue Folge von Tagesanbruch, die Diskussion. In einer dreistündigen Sondersitzung hat sich die Unionsfraktion nun ausgesprochen. Ein Scherbengericht wurde es nicht. Thorsten Frey wurde mit einem sehr starken Ergebnis zum neuen Fraktionschef gewählt. Gleichzeitig musste Merz deutliche Kritik hinnehmen und versprach, entstandene Verletzungen zu heilen. Frau Reuschenbach, hat Kanzler Merz seine Autoritätskrise damit zunächst entschärft oder zeigt gerade diese notwendige Aussprache, wie tief das Vertrauen bereits beschädigt ist?
Also ich würde sagen, es ist ein doppeltes Jahr. Also zum einen war diese Aussprache ja wirklich nur das Ende einer sehr turbulenten Woche, die gezeigt hat, dass natürlich da ein immenser Autoritätsverlust gerade zu spüren ist in der Partei. Und ich würde sagen, auch eine immense Nervosität, weil im Grunde genommen all das, was man sich oder viele Teile der Partei, wenngleich nicht alle, von Friedrich Merz erhofft hatten, irgendwie so reihenweise nicht eintritt, ja. Und das Zweite ist, natürlich ist es umgekehrt, aber sicherlich jetzt auch der Versuch gewesen, eben nicht das ganz große Gewitter loszutreten, auch mangels der Idee, was denn danach kommen sollte. Also das würde ja die Situation gerade vor diesen Landtagswahlen nur noch ungleich schwerer machen. Aber insofern finde ich den Begriff von Ihnen treffend gewählt, zu sagen, es ist entschärft. Aber es ist eben auch noch nicht sozusagen wieder jetzt heile Welt, sondern im Grunde ist es eine Bewährung auf Probe. Und ich bin sicher, je nachdem, wie diese drei Landtagswahlen ausgehen, und finde auch wichtig, dass man auf alle drei schaut, wenn es um den Zustand der CDU geht und nicht immer nur nach Sachsen-Anhalt, dass wir mit Sicherheit im Oktober, also nach diesen drei Wahlen, auch nochmal ganz neue Debatten potenziell in der Union erleben werden.
Für meine Begriffe hat dieser Vorgang leider zum wiederholten Male gezeigt, dass Friedrich Merz eklatante Defizite hat, was das Verständnis der Mechanik und auch der Gesetzmäßigkeiten von Politik anlangt und dass ihm jedwedes Gespür für die Partei fehlt. Und ich muss ganz vorne ansetzen, auch wenn das schon ewig lange hervorkommt. In dem Moment, in dem ihm Jens Spahn in einem Telefonat gesagt hat, dass er jetzt ein Baby hat und so ein Baby, wenn man es mit Leihmutterschaft bekommt, hat einen Vorlauf nicht nur von 9 Monaten, sondern wahrscheinlich von 2 Jahren etwa. Da hätten seine Synapsen sofort schalten müssen. Hätte er nicht sagen müssen, ich gratuliere dir, wie er es hinterher dann öffentlich gemacht hat, sondern hätte sagen müssen, das freut mich für dich, aber dann haben wir hier jetzt ein Thema. Denn das ist gegen die Beschlusslage unserer Partei, das ist gegen die Gesetzeslage in Deutschland und du hast einen sehr herausragenden Posten. Stattdessen hat er eben gesagt, ich habe ihm gratuliert und wenige Tage später hat er dann eben doch den Rücktritt von Jens Spahn herbeigeführt. Das heißt, die politischen Synapsen schalten nicht so, wie sie bei einem Kanzler und einem Parteivorsitzenden schalten müssen. Kleiner Vergleich, nicht ganz fair, weil es sich da um Minister gehandelt hat und nicht um einen Fraktionsvorsitzenden, der bekanntlich gewählt werden muss von der Fraktion. Als Oskar Lafontaine 1999 im März Knallauffall davongerannt ist als Finanzminister, hat Gerhard Schröder noch am Abend Hans Eichel als Nachfolger nominiert. So musst du Personalpolitik machen. Was ihm dann mit dem Verkehrsminister Patrick Schnieder und seinem Wunschkandidaten, der dann morgens um 4 als Nachfolger abgesagt hat, passiert ist, da ist man nur sprachlos. Insofern verstehe ich auch das Entsetzen, das in der Union sich da breit gemacht hat. Und ich fürchte halt, das ist jetzt fürs Erste befriedet, wie hast du gesagt, entschärft, können wir uns darauf verständigen, aber der nächste Fetteimer kommt.
Darf ich ganz kurz, wenn ich darf, ganz kurz anschließen. Ich finde, Herr Schwenicke, das, was Sie gerade beschrieben haben, insoweit auch wichtig, weil es ja nicht das erste Mal ist. Also wenn wir uns an die Wahl der Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht erinnern, dann sehen wir, finde ich, in der Rückschau auch da diese, ja, ich würde sagen, mangelnde Instinktlosigkeit oder Sensibilität auch für die Dynamiken der Partei und letztlich auch der Fraktion, die ja das, was an der Basis passiert, auch in diesen Bundestag hineinträgt, wo man eben auch erst gesagt hat, da wunderbar, wir haben uns verständigt, jetzt wählen wir die Richterwahlausschuss, alles klar, und dann plötzlich feststellt, okay, Moment, das ist gar nicht zu Ende gedacht hier aus unseren Reihen heraus, ja, und auch da im Grunde dieser Seismograph nicht funktioniert hat. Und ich glaube, das Erschreckende daran ist, dass ja weite Teile der CDU-Basis, also just derer, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, eigentlich in Friedrich Merz fast so eine Art Messias gesehen haben. Also der kann es, der wird es regeln. Das ist so ein Machertyp, ne? Endlich haben wir da einen im Kanzleramt, der die Dinge irgendwie sortiert. Und das halte ich auch neben allen Dingen, also Stichwort Stilfragen, Kommunikationsfragen, eigentlich für das tragischste Element dieser ganzen Geschichte. Jetzt steht im Grunde das zur Disposition, was man ihm am ehesten sozusagen ins Stammbuch geschrieben hätte, nämlich so diese Frage des Machens, ja, des Regierens, also der wird es regeln. Und das, glaube ich, das ist wirklich ein Flurschaden, den kann man noch nicht ermessen, wie groß der ist in einer Partei, die sich ja selbst auch so als Regierungsmaschine immer verstanden hat, ja.
Damit das Bild ganz rund ist, muss man neben dem Fall Brosius Gersdorf die Wahl zum Bundeskanzler auch noch mit anführen, denn auch die ging ja ganz am Anfang schon in die Hose. Er musste in den nächsten Wahlgang gehen. Das war ein unerhörter Vorgang, und auch da spielt es eine Rolle, dass ihm die Sensibilität, das Gespür, wie hieß das mal, Fräulein Smillers Gespür für Schnee, hieß mein Roman, hier ist es Herrn Merzens fehlendes Gespür für Partei, dass sowas überhaupt passieren kann. Und ja, ich sehe auch etwas Tragisches in diesem Umstand, dass ihm da was fehlt, dass ihm da ein ganz großer Teil des politischen Handwerks fehlt oder des Verständnisses davon, denn das ist, muss man vielleicht nicht einer Meinung sein, aber es ist meine. Er hat in der Sache eine sehr richtige und genaue Vorstellung davon, was Deutschland politisch jetzt bräuchte, um wirtschaftlich wieder nach oben zu kommen. Aber wenn ich nicht imstande bin, die richtigen Ideen umzusetzen, weil ich das politische Handwerk nicht begreife und nicht weiß, wie die Mechanik der Politik funktioniert, dann nützt es eben nichts.
Frau Rauschenbach, ist das eigentlich noch ein reparierbares Defizit oder fehlt ihm damit etwas Grundsätzliches, das ein Kanzler auch kaum lernen kann?
Das ist natürlich jetzt eine vermessene Nummer, ne? Also wenn er das hört, wird er sich bedanken bei mir. Also Handwerk, also wenn man es mal wörtlich nimmt, ist natürlich erlernbar, aber es setzt eben auch Lernwilligkeit oder Lernbereitschaft voraus. Und da mache ich vielleicht doch ein leises kleines Fragezeichen dran. Mir scheint, deswegen war ja unser kleiner Rückblick auf dieses gut erste Jahr der Kanzlerschaft auch sehr hilfreich gerade, dass die eben nicht so ausgeprägt ist. Es ist ja jetzt gar nicht das erste Mal, dass Friedrich Merz in diese Fraktion zum Rapport antritt und beschwört, er wolle auch mehr für die Partei tun. Es gibt meines Erachtens schon seit Beginn seines Amtsantritts eigentlich Unmut darüber, dass nachdem man ja schon unter Merkel immer gesagt hat, sie ist in erster Linie Kanzlerin und schert sich nicht so richtig um die Partei, hat sich nicht um die Partei gekümmert, hatte man ja mit ihm auch die Hoffnung, dass sich auch da was ändert. Und mein Eindruck ist, auch das hat eben nicht stattgefunden, sondern das Konrad-Adenauer-Haus, ich will nicht sagen, es verwahrlost so ein bisschen, aber das muss sozusagen in Eigenregie und jetzt ja übrigens auch mit neuer Generalsekretärin und auch neuer Konstellation irgendwie diesen Laden wuppen, während der Kanzler aus guten Gründen vornehmlich sich seiner Kanzlerschaft widmet. Wir haben ja auch viele Krisen und Herausforderungen, denen Deutschland ausgesetzt ist, keine Frage. Aber ich finde schon, dass man eigentlich hätte erwarten können, dass diese Lernbereitschaft irgendwie sichtbarer wird. Also Beratungsoffenheit scheint mir nach wie vor ein Defizit zu sein. Also zumindest ich, Herr Schwenicke, korrigieren Sie mich, Sie sind der Hauptstadtjournalist, nehme wahr, dass im Regierungsviertel doch relativ deutlich erzählt wird, dass er sich eben wenig beraten lässt, auch von loyalen Menschen umgeben ist, die aber eben nicht insoweit loyal sind, dass sie ihm auch offenen Widerspruch so äußern können, dass er es annehmen würde. Und das ist sicherlich etwas, also wenn man was draus machen will im konstruktiven Sinne, was sich dringend ändern müsste. Und ich will nur ein Beispiel noch aus dieser Woche in Ergänzung bringen, dass ich finde, das zeigt, dass das eben nicht der Fall ist. Und zwar hat er ja am Abend vor dieser Fraktionsaussprache dann einem Pressestatement wissen lassen, er gehe davon aus oder setze voraus, regelrecht, dass dann jetzt in der Fraktion diese Entscheidung auch, ich weiß gar nicht mehr den genauen Wortlaut, anerkannt, akzeptiert, sozusagen angenommen werden. Also, dass gar nichts zur Disposition steht letztlich, ja, sondern ich habe was entschieden, ich erwarte, dass ihr es mitgeht. Und ich glaube, das ist eben nicht der Angang, mit dem man eine Fraktion, die aus sehr vielen, auch sehr selbstbewussten Abgeordneten inzwischen besteht, denken wir nur mal an die junge Gruppe, mit der man die auf Dauer sozusagen hinter sich bringen kann. Und das wird er brauchen, wenn er in den nächsten 3 Jahren im Bundestag erfolgreich regieren
will. Nicole, das, was Frau Reuschenbach gerade bis hierher schon alles gesagt hat, ist noch bemerkenswerter, als du vielleicht weißt oder als du dir vorstellen kannst. Denn ich kenne Frau Reuschenbach ein bisschen und weiß, dass sie sehr darum bemüht ist, Politik nicht über die Maßen einfach so zu kritisieren, dass sie gegen Politikbashing ist, das letzten Endes nur zur Politikverdrossenheit führt. Umso bemerkenswerter finde ich, Frau Reuschenbach, ihre Einlassungen hierzu, weil man das im Hinterkopf haben muss, dass sie eben nicht zu den Draufschlägerinnen gehören. Ich will noch eine Sache ergänzen. Am Montag gab es ja Präsidium, wo offensichtlich auch eine heftige Aussprache stattgefunden hat. Punkt 1, normalerweise werden Inhalte von Präsidiumssitzungen nie öffentlich. Es hat eine halbe Stunde gedauert und es war nachzulesen bei der Bild-Zeitung, dass der Bremer Landesvorsitzende gesagt hat, sie leiten hier kein Unternehmen, sondern eine Partei. Dieser Satz trifft ins Herz. Und zwar deswegen auch, weil wenn man den zu Ende denkt, wenn ich als CEO mit einem führenden Untergebenen, also mit jemandem in Leitungsposition unzufrieden bin und ihn rausschmeiße, dann bekommt er eine Abfindung, wird freigestellt und ist weg. Aber hier sind sie alle da. Patrick Schnieder ist da, Gordon Schnieder ist da, Jens Spahn ist da, sie bleiben alle da. Das heißt, er wird mit diesen Dingen wieder konfrontiert werden. Man konnte ihm förmlich ansehen, wie unangenehm ihm war, als Markus Söder, der CSU-Chef, sagte, naja, Jens Spahn wird schon wiederkommen. Der wird wiederkommen, weil er auch gar nicht weg ist. Und da zieht er jetzt schon eine Schleppe hinter sich her. Und auch übrigens hat er Solidarisierungseffekte erzeugt, selbst mit Mittelmaß-Performern, würde ich sagen, weil die Art des Umgangs dann automatisch dazu führt, dass die Leute sagen, nee, kann ja sein, dass der so toll nicht war, aber so geht man nicht mit jemandem um.
Besonders für Aufsehen hat ja auch noch eine weitere Personalie gesorgt, Carsten Linnemann. Noch vor gut einem Jahr hatte er ziemlich eindeutig erklärt, warum er nicht irgendein Ministeramt übernehmen wolle und warum gerade das Gesundheitsministerium nicht zu ihm passe. Wir hören mal ganz kurz rein.
Ich wäre auch nicht erfolgreich gewesen. Wenn Sie mich jetzt aufgestellt hätten, weiß ich nicht, als Gesundheitsminister wäre ich wahrscheinlich nicht erfolgreich gewesen. Die Leute hätten gesagt, warum wird der Gesundheitsminister, was hat er damit zu tun? Und deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das, was du kannst und mir geht's gut. Ich fühle mich pudelwohl.
So, nun übernimmt er ausgerechnet dieses Ressort. Christoph, wie glaubwürdig ist so ein personeller Neustart?
Ja, also ich weiß nicht genau, ob Sie beide den Musikfilm Stop Making Sense mit David Byrne von den Talking Heads kennt. Da hat er so einen riesengroßen Anzug an, der ihm 4 Nummern zu groß ist. Ganz herrlich. Und so kam mir Carsten Linnemann vor, als er von Friedrich Merz draußen im Grünen als neuer Gesundheitsminister vorgestellt wurde. Er schrumpfte in seinem Anzug, der war ihm auf einmal 3 Nummern zu groß. Man sah ihm die Angst förmlich an. Das heißt, die eigene Einschätzung, die tatsächliche Einschätzung seiner Eignung dürfte sich gar nicht geändert haben zu diesem O-Ton von damals. Aber er musste jetzt halt. Er hat mal gesagt, einfach mal machen. Jetzt hat wahrscheinlich Friedrich Merz vielleicht genau so oder auch in einer Paraphrase gesagt, genau, also du musst jetzt ran. Mei, also jeder hat eine 100-Tage-Frist, jeder kann überraschen. Aber wie er da gestartet ist, muss ich sagen, Angst essen, Seele auf, hatte ich den Eindruck, als ich das gesehen habe.
Noch größeren parteiinternen Schaden hat ja allerdings der Umgang mit Patrick Schnieder angerichtet. Wir haben kurz darüber gesprochen. Vor allem in der rheinland-pfälzischen CDU war anschließend von mangelndem Respekt und verlorenem Vertrauen die Rede. Merz hat jetzt nun versprochen, die Gespräche nachzuholen, die Kränkungen aufzuarbeiten und diese entstandenen Verletzungen zu heilen. Gleichzeitig appelliert er aber auch an die staatspolitische Verantwortung der Fraktion. Frau Reuschenbach, ist das ein glaubwürdiger Anfang, um das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen? Oder ja, wird von den Kritikern damit vor allen Dingen verlangt, den Konflikt nicht weiter öffentlich auszutragen?
Ja, auch da würde ich sagen, es ist eine Mischung aus beidem, ne? Also natürlich ist es der Versuch, dass da jetzt die Wogen zu glätten. Aber mit Vertrauen in der Politik ist es ja wie mit Vertrauen im Privaten. Du verlierst es schnell und du gewinnst es nur sehr langsam zurück. Und ich komme ja aus Rheinland-Pfalz, das kann ich an der Stelle erwähnen, und habe da also mit großem Interesse natürlich auch diesen Landtagswahlkampf verfolgt, wo ja Gordon Schnieder doch, ich würde sagen, mit einer gewissen Überraschung es geschafft hat, Alexander Schweizer und die seit Jahrzehnten regierende SPD abzulösen. Also eigentlich ein Landesverband, wenn man es jetzt etwas politisch-strategisch sich mal anschaut, mit dem der Bundeskanzler es sich dringlich nicht verscherzen sollte, weil ja gerade die Gewinnerlandesverbände, die zeigen, CDU kann Wahlen gewinnen, CDU kann Mitte, kann nach wie vor sozusagen als Volkspartei reüssieren, eigentlich die sind, die für ihn auch Stärke nach außen demonstrieren. Und umso tragischer war das meines Erachtens, dass er sich da jetzt mit Patrick Schnieder und seinem Bruder, eben dem jetzigen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder, so überworfen hat, regelrecht. Und ich finde es berührt, wenn man mal einen Moment auf die, wie man so schön sagt, Metaebene hochgeht und mal auf die Partei an sich schaut, auch noch einen anderen Punkt, nämlich so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich dieses bürgerlich-konservative, wovon die CDU auch gerne selbst redet? Und diese Frage, wie geht man miteinander um, die spielt, glaube ich, da schon eine große Rolle. Also für die Selbstbeschreibung, was sind wir für Leute, ja, und wie wollen wir miteinander sein? Und das hat eben jetzt an der Stelle überhaupt nicht funktioniert. Und das wird dauern. Ich glaube nicht, dass er sich sicher sein kann, also der Bundeskanzler, dass die rheinland-pfälzische Landesgruppe in der Bundestagsfraktion jetzt Stante Pede sagt, wunderbar, der hat sich entschuldigt, jetzt läuft das hier wieder. Und jetzt ist das ja schon schlimm genug, aber es kommen ja noch ein paar andere Landesgruppen dazu. Ja, also aus dieser Personalwoche könnte man jetzt auch sagen, auch in Sachsen ist man etwas düpiert über den Wechsel von Christiane Schenderlein, dann ist man in Sachsen-Anhalt, musste der parlamentarische Staatssekretär Tino Sorge gehen, wurde gegangen, darüber streiten jetzt alle ein bisschen, aber letzten Endes verliert man ein ostdeutsches Gesicht kurz vor dieser wichtigen Landtagswahl. Also insofern, da ist jetzt eine Menge zusammengekommen, und ich glaube eben, ich komme nochmal auf sozusagen, was macht politische Führung eigentlich aus, zurück. Und Herr Schwenicke, danke, dass Sie mich da eben sozusagen auch für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen eingeordnet haben. Ich muss wirklich gestehen, ich beobachte die CDU jetzt schon so lange, ich habilitiere zu ihr, ich finde, sie ist so ein interessanter Laden, aber ein Stück weit bestürzt mich diese aktuelle Situation, und zwar eben nicht nur der Partei wegen, sondern mit Blick aufs große Ganze. Ja, also auch Sozialdemokraten, Grüne und andere haben ein großes Interesse an einer stabilen CDU. Und dass das jetzt gerade durch eigenes Verhalten letztlich zur Disposition steht, das würde ich sagen, hatten wir nicht auf dem Zettel für dieses Jahr. Man hatte alles Mögliche auf dem Zettel, ja, dass die AfD-Stärke das wahre Problem der CDU würde und so weiter und so weiter. Aber dass man sich selbst in so eine schwierige Lage manövriert, das war für mich zumindest nicht so vorhersehbar. Ich glaube, was eben ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass die Lernfähigkeit darin liegen müsste, eben nicht den Versuch zu unternehmen, Kritikerinnen und Kritiker jetzt sozusagen zur Ordnung oder zur Ruhe zu rufen, sondern sie einzubinden, sie also mehr als Team, mehr integrativ miteinander zu arbeiten, als CDU eben sichtbar zu sein und nicht als Merz, um es etwas zuzuspitzen, gerade weil die Landtagswahlen im September Fliehkräfte oder zumindest Potenzial für Fliehkräfte haben, innerhalb der Partei, die wirklich an die Existenz der CDU gehen können.
Schauen wir doch gerne auf die Landtagswahlen, die jetzt anstehen in den nächsten Wochen. Christoph, die Union hat ihr stärkstes Argument darin zu sagen, wir stehen für Ordnung und für Verlässlichkeit. Aktuell hat man nicht unbedingt den Eindruck. Was würdest du sagen, was kann das bedeuten für die kommenden Landtagswahlen?
Da steht für die CDU kein Blumentopf parat, den sie da gewinnen kann. Und zwar aus den Gründen, über die wir hier die ganze Zeit schon gesprochen haben. Es kommt aber noch etwas hinzu. So zynisch ist Politik dann eben manchmal auch. Der furchtbare Anschlag auf den Christopher Street Day hier in Berlin mit einer Toten und 30 zum Teil schwer verletzten Menschen wird meines Erachtens weiter nochmal dazu führen, dass die AfD aus meiner Sicht fürchterlicherweise nochmal Zulauf bekommen wird. Sodass, ja, also dadurch, dass Herr Wegner irgendwann hier in Berlin als regierender Bürgermeister eingesehen hat, dass er vielleicht doch nicht mehr kandidieren kann nach seinem ganzen Gelüge um den Stromausfall und sein Tenniswochenende. Okay, da ist jetzt ein Kandidat, der da nicht so befleckt ist. Trotzdem sind es auch keine idealen Ausgangsbedingungen. Sachsen-Anhalt könnte es auf ein Drei-Parteien-System hinauslaufen, Drei-Fraktionssystem hinauslaufen, Entschuldigung, im Parlament, bei dem dann schon 40-41% für die AfD, für die absolute Mehrheit reichen könnten. Und in Mecklenburg-Vorpommern kriegt die CDU ohnehin kein Bein auf die Erde. Da ist eigentlich nur die Frage, ob Frau Schwesig von der SPD, Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin, den AfD-Ansturm da aufhalten kann. So, da ist also, da ist nichts im Jackpot. Ganz sicher nichts im Jackpot. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass danach die Debatte wieder losgehen wird. Und jetzt habe ich zwar schon lange gesprochen, aber das muss ich dazu sagen. Dann fängt eine Zeit an, in der es für Friedrich Merz ganz gefährlich werden wird. Denn am 25. April 2027 wählt Nordrhein-Westfalen. Und die CDU ist eine sehr machtbewusste Partei, die nicht zulassen wird, dass ihr größter Hoffnungsträger Hendrik Wüst durch das Gebaren von Friedrich Merz und hier der Bundesregierung in Gefahr steht, seinen Ministerpräsidentenposten zu verlieren oder auch einfach nur ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis dann dadurch zu bekommen.
Schauen wir noch kurz trotzdem auf die Landtagswahlen, die in den nächsten Wochen auf uns zukommen werden, und bleiben wir auch bei der AfD. Denn hält die Union jetzt strikt an der Brandmauer fest, dann kann die AfD sich theoretisch dauerhaft als ausgegrenzte stärkste Kraft inszenieren. Lockert die CDU aber die Abgrenzung, trägt sie selbst zur Normalisierung der Partei bei. Das ist jetzt eine Frage an beide. Gibt es aus diesem Dilemma überhaupt irgendeinen überzeugenden Ausweg? Frau Reuschenbach, vielleicht Sie zuerst.
Ich hatte befürchtet, dass ich zuerst antworten muss. Ich wundere mich nicht, aber ich würde vielleicht doch einen Versuch nochmal unternehmen wollen, über diesen Begriff der Brandmauer nochmal eine Sekunde auszuholen, weil, also, wir damit ja eigentlich etwas meinen, was sozusagen ein Stück weit auch der Idee des Grundgesetzes eingeschrieben ist, nämlich zu sagen, die Demokratie ist ja so eine offene Staatsform, dass sie potenziell das Gefahrenpotenzial enthält, dass sie von innen heraus von eigenen Feinden sozusagen zerstört werden kann oder angegriffen werden kann. Und die Idee der Brandmauer, so leidig ich diesen Begriff finde, ist in der Sache, dass man sagt, wir halten die Demokratie im Sinne von Ressourcen, Macht, Positionen, Entscheidungsbefugnissen fern von ihren Feinden. Also es geht eigentlich um eine systemische Absicherung, die man da vornimmt, dass man sagt, wir wollen nicht riskieren, dass solche Leute, denen wir eben zutrauen, dass sie womöglich eben nichts oder in weiten Teilen nichts Demokratisches im Sinn haben, an Mittel kommen, das sozusagen von innen heraus zu verändern. Und ich finde, wenn man sich aktuelle Recherchen auch nochmal anschaut, etwa des Teams beim Spiegel, die sich die Abgeordneten oder die Kandidatinnen und Kandidaten angeschaut haben, die für die AfD in Sachsen-Anhalt antreten werden jetzt zur Landtagswahl, dann gibt es viele gute Gründe in diesen Personen und auch in der Partei liegend, warum man das fortsetzt. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir aber in den letzten Jahren eine Brandmauerdebatte oder auch Lesart in Teilen der Gesellschaft bekommen haben, die danach klingt als heiße Brandmauer, man müsse jetzt auch die Wählerinnen und Wähler dieser Partei ausgrenzen und mit denen am besten nicht mehr reden oder die Straßenseite wechseln, wenn sie einem begegnen, als stünde ihnen auf die Stirn geschrieben, dass sie AfD-Wählerinnen und Wähler sind, was ja Gott sei Dank nicht der Fall ist. Und das ist natürlich ein Problem. Also auch wenn Sven Schulze in Sachsen-Anhalt am Ende doch auf irgendeine Art Ministerpräsident wird, wird er ein Ministerpräsident aller Menschen in Sachsen-Anhalt sein müssen, auch der vielen Menschen, die die AfD gewählt haben. Aber in der systemischen Sache sehe ich sehr gute Gründe dafür, diese Brandmauer, wenn man den Begriff denn benutzen will, aufrechtzuerhalten, um die Demokratie zu schützen.
Ja, da sind wir jetzt das erste Mal in dieser Sendung nicht einer Meinung. Ich verstehe komplett den Gedankengang, den Sie gerade vorgetragen haben, und ich kann es auch nachvollziehen. Es geht mir erstmal genauso, dass man sagt, man muss alles tun, um das zu verhindern. Das ist aber, es wird nicht gelingen, sondern die Brandmauer hat sich zu einem Staudamm gewandelt oder ist in Wahrheit ein Staudamm, eine Staumauer, hinter der die Wasser der AfD immer noch mehr anschwellen. Und dann ist eben dieses durchaus legitime Instrument, so es zu verhindern, irgendwann an sein oder ihr Ende gekommen. Und ich glaube, an dem Punkt stehen wir in Sachsen-Anhalt auf jeden Fall. Und das ist mein zweites Argument, Sie haben ja auch den Begriff leidig, sehr schönes Wort übrigens, benutzt in Bezug auf dieses Wort. Es ist eben auch ein sehr defensives, ängstliches Wort, denn eine Mauer ist ein Instrument, ein Bauwerk, das mich gegen etwas schützt. Also die DDR hat mal eine Mauer gebaut, weil sonst die Menschen davon gerannt wären. Also es ist eben kein selbstbewusstes Instrument und deswegen war schon die Begriffswahl sehr unglücklich und die Attitüde, die dahinter steht, und das würde ich teilen, was Frau Reuschenbach gesagt hat, dann auch den Wählerinnen und Wählern der AfD oder Sympathisantinnen und Sympathisanten gegenüber, quasi diese Mauer auch noch aufrechtzuerhalten, ist dann konsequent falsch.
Aber wenn ich da jetzt, also da muss ich jetzt natürlich nachfragen, lieber Herr Schwennicke, die Frage, die ja sofort im Raum steht, ist, was ist denn die Alternative? Und ich würde jetzt auf mein Argument von eben noch eins draufsetzen und würde auch aus meinem Fach der Politikwissenschaft gibt es momentan Stimmen, die sagen, na ja, wir könnten doch mal nachdenken über flexible Mehrheiten, dann müsse sich die AfD sozusagen potenziell zumindest zähmen und müsse eben zeigen, dass sie auch kompromissfähig ist und dergleichen mehr. Und ich muss gestehen, auch da habe ich jetzt mal fernab, wenn man eben nicht nur vom Schutz der Demokratie sprechen will und ihrer sozusagen Funktionsweisen und Verfahren, auch da habe ich meinen Zweifel. Ich sehe ehrlich gesagt nahezu kein Politikfeld, wenn man mal die Wahlprogramme von CDU und AfD in Sachsen-Anhalt nebeneinander legt oder erst recht auf der Bundesebene, wo der Nutzen, dass man also gemeinsam in bestimmten Bereichen zu Mehrheiten kommen könnte, dem potenziellen Schaden, der dadurch entsteht, überwiegen würde. Also selbst bei der, geben Sie mir noch einen Satz, selbst bei der Migrationspolitik, bei der das ja am naheliegendsten häufig argumentiert wird, würde ich zum Beispiel mit Blick auf die Bundesebene auch sagen, wenn man sieht, was die SPD in dieser aktuellen Koalition alles an Verschärfungen bei der Migrationspolitik mitgetragen hat, verfassungswidrige Grenzkontrollen, Familiennachzugaussetzung und vieles mehr, dann weiß ich gar nicht, ob man, also ich bin nicht überzeugt davon, dass man sagen würde, dafür lohnte es sich, dieses Risiko einzugehen, zumal populistische, rechtspopulistische Parteien in ganz Europa, die in solchen Regierungen mitarbeiten, in der Regel ja weiterhin das Argument bespielen zu sagen, wir werden hier im Grunde von den anderen die ganze Zeit eingebremst und verhindert. Und wenn wir doch nur alleine könnten, dann würde sich ja alles ändern. Und wenn sie dann alleine können, dann ist es aber die EU schuld oder irgendjemand anders ist schuld. Also diese Logiken, nach denen diese Parteien funktionieren, die greifen ja selbst dann, wenn sie in Regierungen involviert sind. Und für Sachsen-Anhalt käme ja noch erschwerend hinzu, dass die CDU unter Sven Schulze sogar Juniorpartnerin wäre. Und das ist nun wirklich was, was ich denken würde, was sich die CDU beim besten Willen nicht vorstellen kann.
Erst einmal würde ich widersprechen, die Grenzkontrollen sind nicht verfassungswidrig. Das müssten Sie mir nochmal darlegen. Sie sind übrigens auch nicht zwingend EU-rechtswidrig, weil ein Ausnahmetatbestand dort ermöglicht ist. Aber verfassungswidrig sind sie auf gar keinen Fall, sonst stünde Herr Dobrindt schon längst vor dem Bundesverfassungsgericht.
Ja, da haben Sie recht. Ich präzisiere das. Meine Kenntnis reicht so weit, dass es jetzt das, glaube ich, vierte Urteil gibt, ja, das sagt, dass diese Art von Kontrollen rechtlich so nicht richtig, also nicht, ja. Sie sind rechtswidrig. Fragen Sie mich nach den genauen Normen bitte nicht. Ich bin keine Juristin. Aber ich, es, für mich klingt es schon so, als stünde man da mit einem wackeligen Bein da, sagen
wir. Okay, wir lassen das mal so stehen. Darauf, da wollte ich nur diesen Begriff, an dem wollte ich mich da distanzieren. Und ja, also Sie haben recht, das ist auch keine, wie soll ich sagen, keine Goldrandlösung. Ich komme nur zu dem Befund, dass die Brandmauer-Vorgehensweise eben an ihr Ende gekommen ist und garantiert das Gegenteil dessen erzeugt, was sie erzeugen möchte, nämlich immer noch mehr Zulauf zur AfD. Und jetzt mal ein bisschen polemisch gesagt, Sie sagten, wie soll ich denn das übereinkriegen, ein Parteiprogramm der AfD mit dem Parteiprogramm der CDU? Auf Bundesebene ging es überhaupt nicht, da haben Sie recht, weil außenpolitisch, da geht gar nichts. Ja. Aber zugespitzt gesagt, die Vorstellungen der SPD und der CDU oder der Union passen auch nicht so recht zusammen, weshalb wir ja auch so großes Ruckeln und Rumpeln in dem ersten Jahr der gemeinsamen, des gemeinsamen Regierens erlebt hat. Und ich rede auch nicht, ich würde auch nicht von echten Koalitionen sprechen, sondern tatsächlich, und wir reden jetzt wirklich unter die, über sozusagen die beste unter den schlechten Möglichkeiten, ne? Nur um das klar zu machen. Aber flexible Mehrheiten halte ich eben doch für dann besser als diese stupide Brandmauer-Rhetorik und das stupide Brandmauer-Handeln. Und ich will eins dazu sagen, ich hatte lange Jahre einen Chef, Wolfgang Storz, bei der Badischen Zeitung, später Chefredakteur der Frankfurter Rundschau und nun wirklich also ein lange Jahre bei der IG Metall, also ein wirklich ein hochintelligenter, klar linksstehender Journalist, der unlängst dann auch bei uns geschrieben hat, warum die Brandmauer das Gegenteil dessen bewirken wird, was man mit ihr wollte.
Jetzt, also ich weiß, wir sind schon zeitlich weit fortgeschritten, aber jetzt muss ich doch natürlich, weil das triggert die Politikwissenschaftlerin ja im Kern, ja, zu diesen flexiblen Mehrheiten noch einen halben Satz ergänzen, weil natürlich, also da, wo das überhaupt praktiziert wird, dem ja sehr strenge, ich sag mal, Regeln zugrunde liegen. Ja, also zum Beispiel die Frage, das kann man nicht entkoppeln von irgendwelchen Haushaltsfragen. Ja, also ich kann nicht, die einen Parteien machen, finden da eine Mehrheit, die anderen finden sie anderswo. Das Ganze muss irgendwie mit Blick auf die Auswirkungen für den Landeshaushalt dann abgesichert sein. Und der Punkt ist, es gilt natürlich dann auch für alle Beteiligten. Also jetzt kann man für Sachsen-Anhalt sagen, Sie haben eben darauf hingewiesen, Herr Schwennicke, wenn es richtig schlecht läuft, aus Sicht vieler, dann haben wir ein Drei-Parteien-System im Parlament, also CDU, AfD und Linke. Da wäre es mit den flexiblen Mehrheiten dann eben auch so, dass die CDU sich öffnen müsste, zu sagen, wenn wir in bestimmten Dingen, und es mag sie geben, gerade mit einer pragmatischen Linken in Sachsen-Anhalt, mit der Linken einer Meinung sind, dann müssten wir eben auch da in der Lage sein, eine Mehrheit dann ohne die AfD zu treffen. Wenn noch mehr Parteien reinkommen, macht es die Sache noch mal voraussetzungsreicher. Und ich muss gestehen, mein Eindruck ist, man könnte über, also in Nuancen über sowas nachdenken. Zum Beispiel zu sagen, man bietet auch so der Profilierung von oder Profilschärfe von Parteien eine Gelegenheit, indem man sagt, in einer Koalition hat jeder Koalitionspartner, ich sage jetzt mal salopp, im Jahr dreimal die Möglichkeit, mit anderen eine Mehrheit zu finden in bestimmten Bereichen, die wir vorher festlegen. Aber ich glaube, es ist eigentlich ein Instrument oder ein Verfahren, das man aus einer Position der Stärke heraus entwickeln und vorsichtig sukzessive etablieren müsste. Und das ist nun überhaupt nicht die Situation, in der wir für Sachsen-Anhalt sind. Und ich würde, letzter Punkt, trotzdem daran festhalten wollen, die Idee der Brandmauer ist nicht, die AfD kleiner zu machen, sondern dafür gibt es wirklich andere und ich finde zu wenig bespielte Felder, nämlich wirklich, also das Politikmachen in verschiedenen Bereichen, mit denen man da mal den Versuch unternehmen könnte. Die Brandmauer hat ein systemisches Ziel. Und ich finde, selbst bei flexiblen Mehrheiten müsste dann eben zur Wahrheit dazugehören, dass, wenn man den Eindruck hat, dass weite Teile der jeweiligen Landespartei, der AfD beispielsweise, offen rechtsextrem sind oder sich mit rechtsextremen Gruppierungen und Personen umgeben, dass man sagt, mit euch wollen wir eben, auch wenn es flexibel ist, am Ende trotzdem keine Mehrheit finden. Und ich habe so meine Zweifel daran, ob die AfD sich da, und das unterscheidet sie dann eben womöglich doch von den anderen Parteien, als faire Spielerin auf diesem Feld bewegen würde und dann sagen würde, ja, dann ist das so, sondern ich nehme an und ich finde auch der internationale Vergleich spricht dafür, sie würde letzten Endes sich wieder als Opfer der anderen inszenieren und eben nicht das Rückgrat haben, jetzt dann genauso sich dieser Situation zu stellen, wie die anderen Parteien es eben tun. Für mich unterm Strich deshalb trotzdem der Punkt, ich glaube, der Schaden wäre größer als der Nutzen, den wir letzten Endes davon hätten.
Wir müssen das einfach so stehen lassen und aushalten, Frau Reuschenbach. We agree to disagree. Wir sind einfach einer Meinung, dass wir da keiner gemeinsamen Meinung anhängen.
Dem kann ich mich anschließen.
Das ist ein schöner Schlusssatz für diesen Blog. Ich würde noch ganz gerne eine kleine Brücke schlagen zum Anfang, denn unabhängig davon, wie jetzt die anstehenden Wahlen ausgehen, bleibt für die CDU ein viel grundsätzlicheres Problem, denn Friedrich Merz ist ja mit dem Versprechen angetreten, die Union zu stärken und die AfD zurückzudrängen. Bislang ist jetzt eher das Gegenteil eingetreten und das ganze Chaos in den letzten Wochen zeichnet auch ein anderes Bild. Christoph, noch ganz kurz zu Merz, um damit abzuschließen. Du zeichnest Alexander Dobrindt in deiner aktuellen Kolumne als politischen Vollprofi und auch als denkbaren Nachfolger von Merz.
Also auffällig ist in meinen Augen jedenfalls, und das war ja auch direkt dann zu sehen bei diesem schrecklichen Anschlag auf den Christopher Street Day, dass Alexander Dobrindt für meine Begriffe der einzige wirkliche Vollprofi in dieser ganzen Regierung ist, und zwar nicht erst jetzt, aber in solchen Extremsituationen Kanzler eben da in selbstgeschaffener Not, jedenfalls zu großen Teilen selbstgeschaffener Not, und Dobrindt wieder absolut sattelfest, da sitzt jeder Satz, das hat Substanz, das sind keine Phrasen. Er hat das ganze politische Handwerk drauf. Er hat genau diese Defizite nicht. Ist ja interessant in seinem, er kann mit allen. Alle haben ihn gerühmt als Architekt des Koalitionsvertrages. Frau Reuschenbach hat vorhin ja schon gesagt, dass die SPD bei der Migrationspolitik Verschärfungen mitgemacht hat, was für mich bis heute, also mit ihm mitgemacht hat, was für mich so Rätsel wie Meisterleistung zugleich ist. Und er hat sogar die Telefonnummern der Linken im Bundestag in seinem Handy. Und wenn er die anruft, dann gehen die auch ran. Also das sind jetzt mal ganz holzschnittartig ein paar Vorzüge, die ich bei ihm sehe. Interessant ist ja, er ist ja nun wirklich kein Menschenfänger und jetzt kein Schaumbolzen, aber er schafft es eben trotzdem. Und ich musste so lächeln, als mir unlängst jemand aus der Union sagte, also wenn es jemand schafft, dem Papst ein Doppelbett zu verkaufen, dann ist das Alexander Dobrindt. Und das sind eben Fähigkeiten, die muss man in der Politik haben. Klar, er ist von der CSU und die anderen sind die mehreren, die CDU. Da müsste die CDU schon sehr weit über den eigenen Schatten springen. Ich glaube deswegen auch ehrlich gesagt nicht, dass es so kommt. Ich hielte es aber für eine denkbare und richtige Überlegung. Vielleicht können die sich innerhalb der CDU, die sagen, oh nee, also CSU nicht unbedingt, besser damit anfreunden, wenn man dann dazu sagt, dann wird es auf jeden Fall mal nicht Markus Söder.
Wir sind gespannt, ob wir an dieser Stelle darüber nochmal reden werden in Zukunft. Frau Reuschenbach, Christoph Schwennecke, vielen, vielen Dank für Ihre und für deine Einschätzung zur Krise der CDU, zum Personalkarussell und zu den Folgen für die Landtagswahlen. Das war Tagesanbruch, die Diskussion. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns sehr gerne bei Spotify und Apple Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter, kommentieren Sie Ihre Einschätzung zum Personalkarussell und melden Sie sich sehr gerne bei uns, wenn Sie mitdiskutieren möchten, an podcasts@t-online.de. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle wieder den T-Online-Chefredakteur Florian Harms und meine Kollegin Christine Brauer.